Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Ein Podcast-Angebot von domradio.de.
Markus erzählt die letzten Tage und das Ende Jesu und von einem neuen Anfang. Als sie sich Jerusalem näherten, kamen sie zum Ölberg im Osten der Stadt. Jesus schickte zwei seiner Jünger voraus. »Geht in das Dorf vor euch. Dort findet ihr einen jungen Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet das Tier los und führt es her. Wenn jemand euch fragt, was ihr da tut, sagt, der Herr braucht den Esel und lässt ihn bald zurückbringen.« Und sie gingen hin, fanden das Tier, banden es los, wurden gefragt, antworteten, wie Jesus es gesagt hatte, und man ließ sie gehen. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider vor Jesus aus, andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen und streuten sie auf den Weg. Die Menschen vor und hinter ihm jubelten: »Hosianna, gesegnet bist du, denn du kommst im Namen Gottes. Gesegnet ist das Reich unseres Vaters David, das jetzt durch dich kommt. Hosianna sei Gott in der Höhe.« So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, sah sich alles genau an und zog sich am späten Abend mit seinen Jüngern zurück nach Bethanien.
Jesus zieht zum Passjafest, dem Fest der Befreiung Israels. Für Markus und die ersten Christen ist Jesus selbst der Befreier, aber er ist so ganz anders als die übrigen Herrscher der Welt. Er reitet nicht hoch auf einem Pferd, sondern macht sich klein auf einem Esel, wie es lange zuvor der Prophet Zacharja angekündigt hatte. Doch Jesus konnte auch deutliche Worte finden und sogar richtig wütend werden.
Am nächsten Tag kamen sie wieder nach Jerusalem in den Tempel, und Jesus vertrieb dort die Verkäufer und Käufer, warf die Tische der Geldwechsler und Taubenhändler um und erklärte: »In der Schrift steht, mein Haus wird ein Gebetshaus für alle Völker sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle nur für euren schäbigen Gewinn gemacht.« Davon hörten die Hohenpriester und die strengen Schriftgelehrten. Und sie suchten nach einer Möglichkeit, Jesus aus dem Weg zu schaffen. Sie hatten Angst vor ihm und fürchteten um ihren Einfluss, denn alle waren von seiner Botschaft begeistert.
Den jüdischen Pilgern, die zum Passafest nach Jerusalem reisten, wurde viel Geld abgenommen. Sie mussten nicht nur die Tiere bezahlen, die sie opfern wollten, sondern auch noch eine Abgabe für den Tempel. Diese Tempelsteuer wurde aber mit altem jüdischen Geld bezahlt. Nun gab es von diesem Geld nicht mehr viel, weil es unter der Herrschaft der Römer nicht mehr geprägt wurde. Dieses Geld war also wertvoll und wurde von den Wechslern teuer getauscht für römisches Geld. Diese Geldgier machte Jesus zornig, denn der Gott Israels und Jesu ist kein Gott des Geldes. Auch im Folgenden geht es zunächst ums Geld, aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes.
Als Jesus in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen zu Tisch saß, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Duftöl aus einer indischen Pflanze. Die Frau goss das ganze Öl über Jesu Haar. Darüber regten sich einige auf. Wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau schwere Vorwürfe. Jesus aber sagte: »Hört auf zu schimpfen, lasst sie in Ruhe. Sie hat Gutes an mir getan. Arme Menschen habt ihr immer bei euch und immer könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was ihr möglich war. Sie hat mich bereits heute für mein Begräbnis gesalbt. Und ich sage es euch, überall auf der ganzen Welt, wo die frohe Botschaft weitererzählt wird, wird man sich auch an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.«
Ich kann die Empörung der Leute verstehen, so eine Verschwendung. Aber auch hier überrascht uns Jesus. Er spürt, dass sein eigener Tod nahe ist und begreift, was diese Frau für ihn tun möchte, ihm noch einmal ihre Liebe zeigen, bevor er seinen letzten Weg geht. Jesus betont, wie wichtig das Erzählen und Erinnern für uns ist. Wir brauchen es, um uns zu entwickeln. Erst durch das Erinnern und Erzählen konnte der Glaube der Juden und der Christen wachsen. Auch diese Bibel tut nichts anderes. Sie erinnert und erzählt. Hätten Juden und Christen das nicht über Jahrhunderte getan, wäre der Glaube an Gott längst gestorben.
Judas Iskariot aber, einer der 12 Jünger, ging fort von Jesus zu den Hohenpriestern, denn er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen ihm dafür Geld. Von nun an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Am ersten Tag des Wochenfestes der ungesäuerten Brote zur Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten schlachteten die Juden das Passjalamm und hielten ein Festmahl. So bereiteten auch die Jünger das Passjamahl im Haus eines fremden Mannes in Jerusalem vor. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Bei Tisch ergriff Jesus das Wort. »Ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der hier mit mir ist.« Da wurden die Jünger traurig, und einer nach dem anderen fragte, »Doch nicht etwa ich?« Jesus sagte, »Es ist einer von euch, der mit mir aus derselben Schüssel ist. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg sowieso gehen, wie es die Schrift sagt, doch der Mensch, der ihn verrät, wäre besser nicht geboren.« Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten, »Da, nehmt, es ist mein Leib, das bin ich selbst.« Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn seinen Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte, »Das ist mein Blut, das Blut des Bundes Gottes mit den Menschen, das für viele Menschen vergossen wird. Ich sage euch, ich werde erst wieder von der Frucht des Weinstocks trinken, wenn das Reich Gottes vollendet ist.«
Die Worte Jesu sind Worte der Erinnerung. Der Priester spricht diese Worte bei der Verwandlung von Brot und Wein im Gottesdienst. So lebt Jesus auch heute mitten unter uns.
Nach dem Lobgesang am Ende des Passiamahls gingen sie zum Ölberg. Unterwegs kündigte Jesus an, »Ihr werdet euch alle von mir abwenden und verzweifeln, denn es steht schon beim Propheten, wird der Hirte erschlagen, dann werden die Schafe zerstreut. Aber wenn ich auferweckt bin und auferstanden von den Toten, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.« Petrus erwiderte, »Auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht.« Jesus aber antwortete, »Noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen.« Petrus aber war sich sicher, »Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen.« Das Gleiche sagten alle anderen. Sie kamen zu einem Garten mit dem Namen Gethsemane. Jesus bat die Jünger, »Bleibt hier sitzen, bis ich gebetet habe.« Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Da packte ihn große Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen, »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Wartet hier und bleibt wach.« Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und flehte Gott an, ihm möglichst das Leid zu ersparen. Er sprach, »Abba«, das heißt Vater, »alles ist dir möglich, aber nimm diesen Kelch des Leids von mir. Ich kann ihn nicht austrinken, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen.« Jesus ging zurück und sah sie schlafend. Er sagte zu Petrus, »Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet!« Wieder entfernte sich Jesus, betete, kehrte zurück und fand sie schlafend. Und auch beim dritten Mal konnten sie nicht wach bleiben. Da sprach Jesus, »Nun ist es genug. Jetzt wird der Menschensohn an die Gottlosen ausgeliefert. Der Verräter ist schon da.« Jesus hatte noch nicht ausgeredet, da kam Judas und mit ihm ein Trupp Männer mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Sie waren geschickt von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart. »Den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn gefangen.« Und Judas ging sofort auf Jesus zu und küsste ihn. Da ergriffen die Männer Jesus und nahmen ihn gefangen. Jesus sagte: Ihr seid mit Schwertern und Knüppeln gekommen, als wäre ich ein Räuber. Dabei war ich täglich bei euch im Tempel, um euch die Schrift zu deuten, doch da habt ihr mich nicht verhaftet. Nun geschah es so, wie der Prophet Jesaja es in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Alle Jünger ließen Jesus im Stich und flohen. Darauf führten sie Jesus dem Hohenpriester vor. Alle Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten versammelten sich. Petrus war ihnen in einiger Entfernung bis in den Hof des Palastes des Hohenpriesters gefolgt und wärmte sich an einem Feuer. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten nun nach Zeugenaussagen, mit denen sie Jesus zum Tode verurteilen könnten, doch sie fanden keine, denn die falschen Aussagen gegen Jesus passten nicht zusammen. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus: »Hast du nichts zu den Aussagen gegen dich zu sagen?« Jesus schwieg. Da fragte der Hohepriester: »Bist du der Messias, der Retter Israels? Bist du Christus, der Sohn Gottes?« Da antwortete Jesus: »Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen sehen und ihn kommen sehen mit den Wolken des Himmels.« Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief: »Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es gehört, er hat Gott gelästert und beleidigt. Welche Strafe ist dafür die richtige?« Und alle meinten: »Er ist schuldig und muss sterben.« Einige spuckten ihn an, verdeckten sein Gesicht, schlugen ihn und machten ihn lächerlich. »Du Prophet, sage, wer hat dich geschlagen?« Sogar die Diener schlugen auf ihn ein.
So wie Markus hier das Geschehen erzählt, ist es sicher nicht passiert. Dass der Hohe Rat der Juden Jesus gefangen nimmt, dass Jesus noch in der Nacht verurteilt und den Römern ausgeliefert wird, das alles ist praktisch unmöglich. Denn solche Gerichtsverhandlungen fanden nicht im Haus des Hohenpriesters statt, nicht in der Nacht und schon gar nicht am Festtag. Der Angeklagte konnte am selben Tag auch nur freigesprochen werden. Schuldig sprechen konnte man ihn frühestens am nächsten Tag, also nach einer Bedenkzeit. Zudem hätte die Bestrafung Jesu nach einem Urteil nur durch die Juden erfolgen können und die kannten gar keine Kreuzigung. Das war nur bei den Römern die grausame und schändlichste Todesstrafe. Markus erzählt seine Geschichte so, weil er zeigen möchte, kein Mensch, egal ob Römer, Jude oder sogar Freund, hat Jesus zu Lebzeiten wirklich verstanden. Keiner hat erkannt, dass Jesus der Messias und Sohn Gottes ist. Und Markus möchte Menschen für die neue christliche Religion gewinnen. Er tut das fast 40 Jahre nach dem Tod Jesu, als die Römer immer noch das Sagen haben. Die aber waren nicht zimperlich, wenn jemand etwas verkündete, was ihnen nicht passte. Das war vielleicht der Grund, weshalb die Römer in seiner Erzählung besser wegkommen als die Juden, was ihre Rolle beim Tod Jesu betrifft.
Petrus war noch unten im Hof. Da kam eine Magd des Hohenpriesters, sah ihn am Feuer, schaute ihn an und sagte: »Du warst doch auch bei diesem Jesus aus Nazareth.« Doch Petrus stritt es ab: »Ich weiß nicht, wovon du redest.« Er ging nach draußen in den Vorhof. Wieder sah ihn die Magd und sagte zu den anderen: »Der gehört auch zu ihnen.« Petrus aber stritt es wieder ab. Kurz danach sprachen ihn die Umstehenden an: »Du gehörst wirklich zu ihnen, denn du bist aus Galiläa.« Da schimpfte Petrus und schwor: »Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet.« Da krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich, wie Jesus zu ihm sagte: »Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und Petrus war verzweifelt und begann bitterlich zu weinen. Am frühen Morgen ließen die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten Jesus abführen und lieferten ihn dem römischen Statthalter Pontius Pilatus aus. Der fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete: »Du sagst es.« Pilatus fragte weiter: »Willst du nichts gegen die vielen Anklagen gegen dich sagen?« Jesus aber schwieg, so dass Pilatus sich wunderte. Doch er übergab Jesus den römischen Soldaten zur Geißelung und Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Innenhof des Palastes und riefen die ganze Truppe zusammen. Sie legten ihm einen Purpurmantel um und setzten ihm eine Krone aus Dornenzweigen auf. Voller Spott ließen sie ihn hochleben. »Heil dir, du König der Juden!« Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an. Danach nahmen sie ihm den Mantel ab, zogen ihm seine Kleider an und führten ihn zur Kreuzigung hinaus.
Hier kommt zwar die Schuld der Römer zu Wort, aber Pilatus, der ein grausamer Herrscher war, wird von Markus eher harmlos geschildert. Tatsache bleibt, Jesus wurde von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und von den Römern hingerichtet. Das wird sehr zuverlässig von Tacitus berichtet, einem römischen Geschichtsschreiber. Die Juden waren nicht für den Tod Jesu verantwortlich. Es waren höchstens Einzelne, die nichts dagegen hatten, wenn der junge Unruhestifter beseitigt wurde. Die Frage nach der Schuld am Tod Jesu ist so wichtig, weil später die Juden von den Christen beschuldigt werden, den Sohn Gottes umgebracht zu haben. Leider haben damit auch Christen dazu beigetragen, dass den Juden unglaubliches Leid zugefügt wurde. Dabei hat Gott zuerst zu den Juden gesprochen. Sie sind seine erste Liebe.
Die Soldaten zwangen einen Mann vom Feld, Simon von Cyrene mit Namen Jesu Kreuz, zu tragen. Sie führten Jesus zu einer Anhöhe, die Golgotha hieß, wörtlich übersetzt Schädelberg. Sie reichten ihm Wein, mit Myrrhe gewürzt, den er aber nicht nahm. Dann kreuzigten sie ihn. Um seine Kleidungsstücke warfen sie das Los. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Eine Aufschrift auf einer Tafel gab den Grund für seine Kreuzigung an: Der König der Juden. Mit ihm kreuzigten sie 2 Räuber, den einen rechts, den anderen links von ihm. Und die Leute, die vorbeikamen, verspotteten ihn noch. Sogar die Männer beschimpften ihn, die neben ihm gekreuzigt wurden. Von 12 bis 3 Uhr herrschte Finsternis im ganzen Land. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: »Eloi, Eloi, lema sabachthani?« Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Einige, die das hörten, meinten: »Hört, er ruft nach Elia.« Einer tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock, gab Jesus zu trinken und rief höhnisch: »Mal sehen, ob Elia kommt und ihn vom Kreuz nimmt.« Jesus aber schrie laut auf und starb. Da riss der Vorhang des Tempels von oben nach unten entzwei. Der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand und erlebt hatte, wie er gestorben war, sagte: »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.«
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus diese Frage aus dem Psalmengebet hinausschreit, ist er ganz Mensch, voller Angst und Schmerz. Der Vorhang, der sofort nach seinem Tod zerreißt, verstärkt dieses traurige Ereignis. Ausgerechnet ein römischer Hauptmann erkennt als erster, dass Jesus von Gott kommt, wie ein Sohn.
Unter den Frauen, die aus einiger Entfernung alles gesehen hatten, waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses, sowie Salome. Sie hatten Jesus schon durch Galiläa begleitet und hatten für das Lebensnotwendige gesorgt. Und es waren noch viele andere Frauen dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
Und wo waren die Männer? Alle Evangelisten erzählen fast nur von den Jüngern und erwähnen die Jüngerinnen Jesu nur selten. Jetzt aber sind alle Freunde aus Angst geflohen, die Frauen jedoch bleiben mutig da und beobachten alles genau. Eine Ausnahme macht ein gläubiger Jude, Josef von Arimathäa. Noch bevor der Sabbat beginnt, bittet er Pilatus um den Leichnam von Jesus, weil er ihn begraben möchte. Er wickelt ihn in ein Leinentuch und legt ihn in ein Felsengrab. Wieder sind es die Frauen, die wachsam beobachten, wohin Jesus gelegt wird. Und Frauen sind auch die ersten Zeugen der Auferstehungsbotschaft, wie du gleich hören wirst. Niemals hätte der Mann Markus eine solche Geschichte erfunden, denn Frauen hatten damals nicht nur wenig zu sagen, sondern ihre Zeugenaussage hatte im Grunde nichts zu bedeuten. Das unterstreicht, dass das Erzählte wahr ist.
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome gut riechende Öle, um Jesus im Grab damit zu salben. Am ersten Tag der Woche, am Sonntag, kamen sie in aller Früh, als gerade die Sonne aufging. Sie fragten sich, wer wird uns den schweren Stein am Eingang des Grabes wegrollen? Doch als sie hinsahen, merkten sie, der große Stein war schon weggerollt worden. Sie gingen in das Grab hinein und sahen rechts einen Jüngling in einem leuchtend weißen Gewand wie aus Licht sitzen. Da erschraken sie sehr. Doch der Jüngling sprach, »Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Jesus ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo er hingelegt wurde. Macht euch sofort auf und sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.« Eilig verließen die Frauen das Grab und rannten davon. Sie zitterten vor Schreck und Aufregung. Es verschlug ihnen die Sprache vor Furcht. Und so erzählten sie es niemandem.
Die Botschaft von Jesu Auferstehung ist für Christen die Mitte des Glaubens. Sie ist das Wichtigste und das Schwierigste. Denn es ist schwer vorstellbar, dass der Körper nach dem Tod anders und neu da sein wird. Niemand kann diesen Glauben beweisen. Aber wir können uns genauso wenig vorstellen, dass es uns nicht mehr gibt, dass wir nicht mehr sagen können, ich bin da. Wir dürfen hoffen, dass es weitergeht bei Gott. Der Grund unserer Hoffnung liegt in dieser Botschaft. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Dieser Satz ist die älteste Osterbotschaft. Zuerst hat ihn der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Römer und an die Korinther aufgeschrieben. Das geschah ungefähr im Jahr 55 nach Christus, also mindestens 15 Jahre vor den Evangelien. Aus dieser ersten kurzen Auferstehungsbotschaft wird bei den Evangelisten die Geschichte von den Frauen am Grab. Sie führt das Geheimnis des Glaubens anschaulich vor Augen. Kommen wir nun zu den Evangelisten Lukas, Matthäus und Johannes. Anders als Markus erzählen sie in weiteren Geschichten davon, dass der auferstandene Jesus den Menschen erschienen ist. Die Geschichte, die du jetzt hörst, zeigt, dass wirklich Unglaubliches passiert sein muss. Wie wären die Freunde Jesu auch sonst aus ihrer maßlosen Enttäuschung und Angst herausgekommen? Wie hätten sie andere so sehr überzeugen können, dass es bis heute nachwirkt? Ich bin mir ganz sicher, da war Gott im Spiel.
Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Eine gemeinsame Produktion von domradio.de und dem Kösel Verlag. Informationen unter domradio.de/kinderbibel.